Hallo und herzlich willkommen zu einer der letzten Folgen MTB Vanlife Diaries.
Oh mein Gott, aber nicht die letzte Folge.
Nicht die letzte Folge, aber wir sind zu Hause angekommen.
So viel können wir schon mal sagen. Also es ist viel passiert seit der letzten Episode. Wir haben, glaube ich, wir können sagen, wir haben den besten Stellplatz für uns in Norwegen entdeckt. Dann waren wir im nördlichsten Trail Center. Wir sind über Finnland nach Hause gefahren, durch Lappland. Wir waren noch zweimal biken in Finnland. Wir waren in Helsinki. Wir waren mit Huskies Schlitten fahren. Wir sind durchs Baltikum gefahren. Wir waren in Tallinn. Dann sind wir durch Polen, Tschechien, Österreich nach Hause gefahren. Und jetzt sind wir da. Take me out, I wanna see. Herzlich willkommen bei MTB Vanlife Diaries, der Bucket Ride Podcast.
Ja, schön, dass du da bist. Wenn dich die Themen Mountainbiken, Camping und Reise interessieren, dann bist du hier genau richtig.
Wir sprechen im Podcast über unsere Erlebnisse und Erfahrungen auf unserer Reise und nehmen dich mit durch Europa.
9 Länder in 9 Tagen waren das. Das war wild. Deswegen ist die letzte Folge auch ausgefallen. Also oder die letzte Woche haben wir es einfach dann nicht geschafft, von on the road die Folge aufzunehmen. Ja, deswegen sind wir jetzt wieder zu Hause und lassen unsere Rückfahrt Revue passieren für euch. Am Ende der letzten Folge haben wir euch ja von dem Stellplatz in der Nähe von Lüngen erzählt, der echt super schön war. Roman macht eine Meldung.
Ich mache eine Meldung, ich würde kurz ergänzen. Ich würde sagen, das war der schönste Stellplatz, den wir in Norwegen hatten.
Würdest du das sagen?
Ja, ich glaube schon.
Da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber der war schon schön auf jeden Fall.
Wieso, hast du noch einen anderen im Kopf konkret, oder?
Nicht so spontan, aber ich muss nochmal drüber nachdenken.
Ja, denk nochmal drüber nach, aber der ist schon ziemlich weit oben gewesen auf jeden Fall.
Ja, der war halt direkt am Fjord. Umgeben von Bergen. Ich glaube, das einzige Manko sozusagen war dieser Bergbau-Ding da nebenan.
Ja, okay. Den musste man halt ausblenden.
Muss man wegignorieren. Ja, okay.
Ja, das ist halt Reality. Ja. So ist es halt.
Und er war schon auch relativ nah an der Straße, aber die hat irgendwie gar nicht gestört.
Ja, da war auch nicht viel Verkehr.
Nee. Ja, also war auf jeden Fall tatsächlich schon einer der schönsten Stellplätze, die wir in Norwegen hatten. Ja, kann man so stehen lassen.
Ja, genau. Und dann waren wir ganz in der Nähe im Lyngen Trail Center am Tag darauf. Das ist, ich würde jetzt einfach mal behaupten, ich mache jetzt mal wieder eine Behauptung. Ich behaupte, das ist das nördlichste Trail Center Norwegens und wahrscheinlich vielleicht auch Europas.
Ja, das wissen wir nicht.
Ja,
das ist eine Behauptung.
Wenn es jemand genau weiß, dann kann er mal Bescheid geben. Aber ja, es ist auf jeden Fall sehr nördlich.
Ja. Aber Trail Center, ist das wirklich ein Trail Center oder ist der Begriff vielleicht ein bisschen irreführend?
Ja, wir haben ja auf dem Trail, haben wir dann den Trailbuilder, also den Owner.
Den Initiator.
Den Initiator und Owner Andrew getroffen, ein Amerikaner, der im Sommer immer dort eben in Lyngen ist.
Genau, der ist aus Utah und da ist ihm zu warm im Sommer.
Da ist zu warm im Sommer. Deswegen kommt er nach Norwegen und hat da vor mehreren Jahren irgendwie angefangen, mal Trails zu bauen. Und mittlerweile gibt es da ein kleines Netzwerk an Trails.
Das ist aber nicht kommerziell.
Eben, genau. Also es ist, wir haben ihn dann auch mal gefragt, ob das ein offizielles Trail Center ist. Und er hat gemeint, ja, was bedeutet denn offizielles Trail Center? Er konnte die Frage, glaube ich, nicht so richtig beantworten und er wusste nicht genau, was wir meinen. Wir wussten es, glaube ich, auch nicht so richtig, was wir meinen. Aber ich glaube, was wir gemeint haben oder was ich gemeint habe, ist halt eben, ob das irgendwie, kommerziell ist oder von offizieller Stelle aus irgendwie, ja, irgendwo verankert ist, ist es nicht. Also es ist im Endeffekt einfach ein Netzwerk aus Trails, was Andrew gebaut hat oder freigelegt hat, wie auch immer. Und Ja, wieso, was meinst du? Oder wie meintest du die Frage? Ist das ein richtiges Trail Center?
Ja, wenn man jetzt sich ein Trail Center vorstellt oder aus den Erfahrungen schöpft, die man vielleicht bisher mit Trail Centern gemacht hat, dann stellt man sich ja vor, da gibt es vielleicht irgendwie einen Uphill-Trail oder einen Weg, der halt hochgeht zu den Trails. Und dann gibt es verschiedene Strecken in verschiedenen Schwierigkeitsgraden, die irgendwie ausgeschildert sind, die irgendwie alle Namen haben und so weiter und so fort. Also so, was stelle ich mir jetzt irgendwie unter Trail Center vor?
Mhm.
Und
dort
war es halt eher ein Netzwerk aus Wegen, die man schon irgendwie miteinander verbinden konnte. Aber es war schon auch, so wie wir das gemacht haben, recht mühsam.
Ja, es war auf jeden Fall random. Ich würde auch auf jeden Fall sagen, E-Bike ist empfehlenswert. Sonst schiebt man wahrscheinlich auch immer mal wieder viel. Die Uphills in Anführungsstriche, also man findet im Endeffekt die Wege alle auf Trailforks, aber die...
Das wurde auch kürzlich geupdatet.
Ah ja, okay, ja, stimmt, hat er gesagt, genau. Ja. Aber ja, es sind halt alles so Pfade. Und die sind halt vor allem die Uphills mal mehr, mal weniger gepflegt oder freigelegt. Also wir haben uns auch öfter mal kurz verfranst, haben dann gemerkt, oh, wir sind gar nicht mehr on track und mussten dann wieder zurück und haben dann den Weg wieder gefunden. Dann ging es dann schon wieder weiter, aber man musste schon irgendwie immer mal wieder gucken. Also es war nicht alles so eindeutig und auch nicht ausgeschildert in dem Sinne. Also eigentlich gar nicht.
Also ab und an gab es mal so kleine Schilder irgendwie an Bäumen.
Ja, ja.
Das war jetzt, oder mal irgendwie so ein rot-weiß Flatterband irgendwo im Baum gehängt.
Also es hat mehr so den Charakter von einer Schnitzeljagd gehabt. Wie jetzt eine richtige Beschilderung. Am Trail-Einstieg waren dann auch eigentlich immer so Schilder angebracht, aber das waren eher halt so ganz kleine, ja, wie so Papierfetzen. wo sehr, sehr klein dann der Trailname drauf stand.
Ja, und die Trails waren auch schon so ein bisschen verteilt. Also eigentlich, man kann sagen, vielleicht so zwei Areas. Die eine Hauptarea eher so im Westen und im Osten dann nochmal ein paar Trails. Und die sind schon miteinander verbunden über einen Weg. Und das war aber, wie gesagt, selbst mit dem E-Bike dann irgendwie schon...
Es hat sich schon ziemlich gezogen.
Hat sich gezogen. War schon ein bisschen mühsam.
Aber wie waren denn die Trails?
Ja, die waren eigentlich schon cool.
Die waren schon ganz cool, gell?
Also wir sind erstmal, bevor wir die Trails gefahren sind, sind wir erstmal zu so einem Gletschersee hochgeradelt. Das würde ich wirklich nur mit dem E-Bike machen. Und selbst da haben wir es nicht ganz geschafft. Da gibt es nämlich, also am Anfang ist es schon noch so ein Forstweg. Und der wird dann aber so steil und so geröllig, dass ja, wir nicht alles hochfahren konnten mit dem E-Bike.
Ja, also ein Stückchen habe ich auf jeden Fall auch geschoben. Ich habe probiert, so viel wie möglich zu fahren, weil ja meine Schiebehilfe nicht ging.
es hat sich dann aber gelohnt. Also da oben der Gletschersee ist wirklich
schon ganz cool,
super,
ne?
Schön. Und oben ist es dann auch wieder flacher. Da kann man einfach so ein bisschen rumradeln und die Landschaft genießen.
Man durfte leider nicht baden. Da war so ein Schild. Ich dachte erst, das ist vielleicht wie in so einem Erlebnisschwimmbad, dass man, dass da wie so eine, ja,
ein
Strudel halt. Aber ich glaube, es ist ein nicht so gutes Erlebnis, wenn man da reingesogen wird.
Ja, wir haben extra Badesachen
also
eingepackt.
Ja.
War aber nichts.
Nee. Also kann man auf jeden Fall machen, aber es gibt halt auch dann runter keinen wirklichen, also es gibt eigentlich keinen Trail runter.
So ein paar Shortcuts.
Es gibt so ein paar Shortcuts, die aber auch halt eher so, ja, nichts Besonderes sind.
Genau, wir wollten einfach mal irgendwie da hoch und zu dem See und schauen, wie es da aussieht. Und auf dem Rückweg sind wir dann nochmal kurz zu so einem Wasserfall und von da ging auch ein Trail wieder runter. Das war jetzt aber auch kein Highlight.
Nee, ich glaube, das ist jetzt auch nicht Teil des Trail Centers, dieser Trail, der dann vom Wasserfall wieder zurückgeht. Aber es ist immerhin ein trailiger Weg, also ein Trail,
ja.
Kann man schon machen.
Genau.
Und das am Wasserfall war eigentlich auch ganz cool.
Ja. Und dann sind wir tatsächlich ins Trail Center und sind den ersten Trail gefahren, und zwar den Chaka oder so hieß der.
Ja, so ähnlich. Ich weiß es auch nicht.
Da sind zwei nebeneinander, Rollercoaster und Chaka, glaube ich, oder so. Und der war gleich mal richtig spaßig.
Ja, der war cool. Also alles halt eher so, ja, relativ schmal, nicht so stark befahren, eher flowig, jetzt nicht so schwierig, aber auch nicht langweilig. Also es war eigentlich schon vom Gefälle her, es war jetzt nicht super steil, aber es war jetzt auch nicht super flach. Und es hatte so ein paar, ja, paar
Features
drin. Jetzt nichts wirklich Schwieriges, aber auf jeden Fall cool. Hat
genau,
schon Spaß
hat
gemacht.
Hat echt Spaß gemacht, ja. Und dann sind wir eben rüber zu den westlichen Trails und das hat sich dann ganz schön gezogen.
Das hat sich ganz schön gezogen. Dann sind wir ganz hoch. Ich glaube, der Ober hieß irgendwie Banana Upper oder so.
Und der ist noch ganz neu.
Und der ist noch relativ neu und halt komplett gebaut. Also der ist halt wie so ein Flowtrail in einem Bikepark. Also das erwartet man überhaupt nicht.
Aber komplett handgeschäbt.
Ja, komplett handgeschäbt, aber dafür relativ breit. Und ja, super easy. Da ist jetzt wirklich gar nichts Schwieriges drin gewesen. War fast teilweise ein bisschen lame vielleicht, aber halt schon auch mit einer schönen Aussicht. Also du hast da oben, siehst du dann aus dem Wald raus, kannst du dann gucken auf den Fjord nach unten. Also es ist schon auch irgendwie einzigartig.
Ja.
Und genau, dann in der Verlängerung gab es dann mehrere verschiedene Optionen. Es gab einen Jump Trail, ja, mit so welligem Gelände, wo immer mal wieder so Absprünge reingebaut sind. Der war, glaube ich, also du bist den komplett gefahren.
Ja, das war spaßig.
Das war spaßig, ja. Ich bin so eine Variante gefahren mit so einem German Drop, den ich da nicht gesprungen bin. Also der war, der hieß German Drop, warum auch immer. und der war schon jetzt nicht so klein. Ich habe es dann gelassen, habe mir das aber mal angeguckt und dann hätte es auch noch eine andere Trail-Variante gegeben, eher was Single-Trailigeres, Natürlicheres. Das wäre bestimmt auch ganz cool gewesen. Und dann haben wir Andrew getroffen.
Genau, der war dann gerade auf diesem Jump-Trail am Bauen und hat dann mal kurz, so haben wir ein bisschen gequatscht und dann hat er gemeint, ja, ihr fahrt jetzt runter, oder? Ja, wisst ihr, wo es lang geht? Und sowieso, ja, nö, wir schauen halt auf der Karte. Ach, ich komme mit.
Ja.
Und dann hat er sein Bike gepackt und ist mit uns einmal runtergefahren, hat sich wieder verabschiedet und ist wieder hoch und hat weitergebaut.
Also so schnell, wie er sich angeschlossen hat, war er dann danach auch wieder weg. Aber also es war auf jeden Fall ziemlich cool. Also vor allem die Abfahrt auf dem, wie hieß es, Dead Dolly, genau. Ist auf Trail Fox, glaube ich, ein schwarzer Trail. Er ist jetzt nicht super schwarz. Also
ja,
er hat
hatte
halt
so zwei, drei schon sehr steile, kurze
Abschnitte. Also immer wieder auch über so Felsplatten. Also man kann sich das so vorstellen, ein gebauter Trail im Wald, eigentlich schon eher flowig, aber auch immer mal wieder so steilere, engere Kurven und dann auch immer mal wieder mit so, ja, steilen, kurzen Felsabfahrten um die Kurve rum, wo man halt erstmal nicht sieht, was da kommt und es ist tatsächlich alles abrollbar, aber wenn man quasi dort ankommt, dann sieht man erstmal nicht, wie es weitergeht, also in welche Richtung es geht, wie steil es ist, ob es eine Stufe ist oder einfach abrollbar ist und so weiter und so fort. Und deswegen war es halt schon ganz cool, ihn mit dabei zu haben, der halt vorfährt und einfach genau weiß, die Linie fährt und du kannst halt dann einfach hinterherfahren und einschätzen, was da ist, oder?
Also du.
Ich.
Ich musste selber gucken.
Du musstest dann selber gucken. Ja, den letzten beißen die Hunde. So ist das.
So ist das. Aber ich muss sagen, der Trail, das war, finde ich, einer der Highlights in Norwegen.
Auf jeden Fall, ja.
So vom Trail-Fun her, der war echt nice.
Ja.
Ganz unten war der Wald dann irgendwie kaputt oder da wurden halt Bäume gefällt und so und deswegen musste der umgelegt werden und dann gab es nur so einen übergangsweisen alternativen Trail, der war einfach ultra steil. Aber davor.
Aber auch irgendwie geil.
Davor dieser Dad Dolly, der war schon sehr, sehr nice.
Ja, voll. Also dieses kurze, steile Stück da zum Schluss, das war schon auch echt irgendwie geil, aber schon halt auch irgendwie, also da hat man
irgendwie
schon committen
steil
müssen. Und es war halt, also gut, dass es trocken war, weil wenn es nass ist oder feucht, dann ist das schon ziemlich sketchy.
Ja, man sieht halt auch einfach nicht, wann es aufhört.
Nee, man rutscht dann erstmal auf so einen Baum zu und dann wird man da quasi nochmal so gecatcht und dann geht's irgendwie nochmal, kriegt man nochmal gerade so die Kurve und dann, also ja, schon irgendwie geil.
Aber man kann schieben, habe ich ausprobiert.
Man kann schieben, ja. Und irgendwann soll dann auch wieder die andere Variante, also die ursprüngliche, wiederhergestellt werden, hat der Andrew gesagt.
Genau, ansonsten war das da in Lüngen irgendwie, also wir haben ja so eine Viertelstunde entfernt in diesem Seitental übernachtet. In Lüngen selber, da kommt man irgendwie nicht so richtig ans Wasser und es gibt jetzt auch nicht so richtig gute Übernachtungsparkplätze. Ja, also.
Aber halt eben da ein paar Kilometer Richtung Westen.
Ja.
Da gibt's einen Haufen.
Am Lüngen Fjord.
Nee, eben nicht.
Nee. Ist
das? Ja, das hatten wir doch in der letzten Folge schon, dass das eben nicht der Lüngenfjord war.
Ja, egal.
Sondern, aber ich kann noch mal kurz sagen, das war, also wir haben nicht rausgefunden, wie der Fjord hieß, weil da irgendwie kein Name steht, aber es gibt dort, vielleicht ist es der Kjosenfjord, weil so heißt dieses Gebiet da zumindest.
Vielleicht.
Also Kjosen und dann ist da ein Fjord und da gibt's einen Haufen Stellplätze und einer davon war eben unserer. Ich glaube, wenn man da weiter reinfährt, dann findet man auch noch einen Haufen andere coole Sachen. Mhm. Und da, wo wir ja quasi am Anfang der Tour hochgefahren sind in Richtung zu diesem Gletschersee, ist ja auch nochmal so ein Parkplatz, so ein Wanderparkplatz. Da standen ja auch einige, der kostet aber, glaube ich, ja Geld.
Die sind ziemlich teuer gewesen.
Ziemlich teuer war das, gell? Auf jeden Fall, da standen auch welche, also da kann man natürlich auch parken. Man steht halt da irgendwie im Wald und hat auch jetzt keinen Ausblick von dort aus. Und es ist richtig teuer. Also ich glaube, es macht dann vielleicht mehr Sinn, da Richtung Kjosen zu fahren und sich da einen Stellplatz zu suchen.
Ja, und halt tagsüber einfach nach Lüngen zum Biken und dann wieder irgendwo anders hin zum Übernachten.
Ja, geparkt haben wir nämlich an der Mountain Lodge, so hieß das, oder?
Ja, das ist eigentlich so ein Hotel ist es vielleicht übertrieben.
Ist eher so ein bisschen Jugendherberg-Style oder Herberge-Style.
Ja, nicht. So. Ja, genau, Herberg-Style, Pension.
Magic Mountain Lodge.
Und da stand auf Trailfox irgendwie, dass die irgendwas mit den Trails zu tun haben und dass man doch mal auf dem Kaffee vorbeischauen soll oder da auch mal parken kann oder so. Und dann haben wir uns gedacht, ja, dann parken wir halt da, trinken Kaffee und dann gehen wir zu den Trails und sind da hingefahren und haben gesagt, naja, wir haben das hier auf Trailfox gesehen.
Ja, wir sind ja erstmal so angekommen, haben geparkt, sind ausgestiegen und sind da mal reingegangen und haben erstmal so ein bisschen so geguckt, okay, was gibt's hier so? Und dann saß da irgendwie so ein Dude auf der Couch. Der hat sich das Ganze angeguckt, wie wir so rumgeguckt haben und hat dann irgendwann gemeint so, was hat er gesagt? Er hat, glaube ich, einfach nur gefragt, ob wir irgendwie...
Ob wir klarkommen.
Ob wir klarkommen, ob wir was brauchen oder wie auch immer. Und dann haben wir eben gesagt, ja, wir wollten einfach mal gucken und wir sind so Biken da und haben das gelesen und so weiter und so fort und vielleicht einen Kaffee und ja, auf jeden Fall war dieser Dude ziemlich lässig, so laissez-faire, so ganz ziemlich entspannt, fast schon ein bisschen zu entspannt. und hat dann auch gemeint, ja, wir können nach oben gehen, da gibt's Kaffee.
Da war aber niemand.
Also,
kam auch keiner.
Es war auch tatsächlich irgendwie, es war nur er in diesem Gebäude und er arbeitet da, beziehungsweise er betreibt mit noch einem anderen diese Lodge.
Und die sind Freunde von dem Trailbuilder.
Die sind Freunde von dem Trailbuilder, genau. Und es gibt dort auch Leihbikes. Er hat dann auch eben gemeint, ja, also Trails sind da und Leihbikes können wir hier bei ihm, wenn wir was brauchen und so weiter und so fort. Und naja, ich glaube, er hat einfach nur irgendwie bisschen Pause gemacht, weil er saß eben da auf der Couch in der Hoffnung wahrscheinlich, dass ihn niemand sieht Und ja, als dann hat er auch gemeint, ja, er muss jetzt da mal weiter. Dann ist er irgendwie rausgegangen, hat sich noch ein paar Blaubeeren gepflückt, hat die weggesnackt und und stand dann irgendwo draußen rum und hat da irgendwie
weiter
so
gechillt.
Da weiter gechillt. Also der Typ, also es hat irgendwie ganz gut zusammengepasst, weil dieses Trail Center hat denselben Eindruck gemacht wie dieser Typ. Also so halboffiziell.
Genau. Ja, und das Wetter sollte dann ab dem nächsten Tag umschlagen und schlecht werden. Wir hatten da noch einen richtig schönen Tag im Lüngen Trail Center mit viel Sonne. Und dann haben wir uns entschieden, dass wir uns auf den Heimweg machen.
Ja, willst du eigentlich zu diesem Trail Center jetzt noch einen Spotcheck machen?
Nee, ich glaube, dafür reicht's doch nicht.
Nicht wirklich, gell?
Nee.
Weil es halt irgendwie, ja, es ist halt so halboffiziell irgendwie und es macht diesen halboffiziellen Eindruck. Also.
Ja, und zum Camping haben wir auch schon was gesagt. Also ich glaube, das passt.
Okay.
Ja, ich glaube, wir können nach Hause fahren.
Ja, fahren wir heim.
Ja. Ja, ich war eh ganz froh, weil ich wollte irgendwie dann doch auch nach Hause. Weiß nicht, mich hat's schon echt heimgezogen. Und klar, wir wären schon noch ein paar Tage länger geblieben, wenn das Wetter es zugelassen hätte, aber dann so im Regen und richtig kalt war es angesagt, hatten wir dann auch keinen Bock mehr. Und dann sind wir von Lüngen los, einmal um diesen Lüngen-Stausee, Lüngen-Fjord, drumherum auf die andere Seite und dann in so ein Tal Richtung Finnland.
Ja, vielleicht können wir, bevor wir jetzt Norwegen verlassen oder jetzt, wo wir ja Norwegen verlassen, weil weit war es nicht zur Grenze,
nee.
Noch mal kurz so ein kleines Norwegen-Revue.
Ja, okay.
Passé machen.
Ja, let's do it.
Ja?
Mhm.
Okay.
Hast du dir dazu schon was belegt, oder wie?
Ja, also ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, so zum allgemeinen Norwegen-Ding, was mir so aufgefallen ist.
Schieß
während
los.
Der Zeit. Gras auf Dächern. Also mir ist aufgefallen, dass viele Dächer von Häusern, gerade so ein bisschen in ländlicheren Gegenden, ich glaube, das erste Mal ist das in Nesbyen aufgefallen, haben quasi Grasdächer. Also da ist das Dach wirklich mit Wiese bepflanzt.
Es sieht mega cool aus.
Es sieht mega cool aus. Und teilweise war dann das Gras auch ziemlich hoch. Ich weiß gar nicht, ob die dann da mit dem Rasenmäher hochgehen und also Rasenmähen oder wie das ist.
Mit der Sense.
Oder mit der Sense oder keine Ahnung. Oder ob das einfach so der Wind das irgendwann mal abrasiert oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, teilweise waren war die Wiese auf den Dächern auch ziemlich hoch.
Ja.
Und wenn das dann im Wind so weht, dann hatte das teilweise so ausgesehen, als hätten die Dächer oder die Häuser Frisuren, die dann da so im Wind wehen.
So wie dein Fokuhila quasi.
Ja, genau. Ja. Also das fand ich
schön.
Irgendwie ziemlich witzig und
ja, das isoliert wahrscheinlich, oder?
Ja, das ist, glaube ich, der Grund, warum man das macht, weil das quasi halt nochmal zusätzlich isoliert. Und das ist, haben wir immer wieder gesehen. Also das ist da schon so ein Ding.
Ja.
Ja, dann viele rote Häuser, also diese klassischen norwegischen roten Häuser mit norwegischen Flaggen. Also man hat auch ganz oft norwegische Flaggen an den Häusern. Also das ist da schon auch so ein Ding.
Aber also glaubst du, sind die Häuser rot, weil rot irgendwie so eine Norwegenfarbe ist?
Oder? Nee, ich habe das auch recherchiert. Da muss ich aber kurz nochmal hier reingucken und du musst mal kurz hier was erzählen.
Ich muss was erzählen.
Ja, damit ich hier gucken kann. Ich muss das nochmal schnell raussuchen.
Okay.
Nee, also ich habe auf jeden Fall, also was ich schon mal sagen kann, die roten Häuser haben jetzt nichts mit den norwegischen Flaggen zu tun. Mir ist aber aufgefallen, dass viele Häuser in Norwegen norwegische Flaggen haben. Also so ein bisschen so patriotistisch. Wie heißt das?
Patriotisch.
In Deutschland wird das gar nicht gehen, oder? Also das.
Ja, ja, also das sieht man doch hier schon auch oft oder irgendwie bayerische Flaggen oder
ja,
so.
Ja, halt Bayern vielleicht, ja.
Ja. okay. Mir ist es jetzt aber gar nicht so stark aufgefallen, muss ich sagen. Also die roten Häuser schon, aber die Flaggen ist mir jetzt nicht so aufgefallen.
Okay, also die roten Häuser haben jetzt nicht unbedingt nur was mit Norwegen zu tun, sondern sind eher so ein allgemeines skandinavisches Ding. Und weißt du oder weiß jemand, wie die Farbe heißt?
Dunkelrot?
Nein.
Mein Rot?
Falunrot.
Falun?
Ja, Falunrot. Aha. Und zwar ist das nämlich, hier steht's, warte, ich hab's ja hier, stammt aus der, also ursprünglich aus Schweden, aus der Stadt Falun oder Falun oder wie auch immer man spricht, also ja, F-A-L-U-N. Und daher kam diese Farbe. Und dort gab es quasi im Mittelalter eine der größten Kupferminen Europas. Deswegen auch diese rote Farbe, wegen der Kupfergewinnung, also beziehungsweise die eisenhaltigen Lacke-Produkte, die da angefallen sind, mit dem eben ein Nebenprodukt, quasi Rost. Und daher, also so rostrot, ne, ist da so ein bisschen Rostfarbe.
Ja, okay.
Und ja, das wurde halt dann quasi zu Farbe verarbeitet. Und dafür, also es hat mehrere Gründe. Zum einen war das im 18. und 19. Jahrhundert besonders beliebt, weil es quasi so ein bisschen einen teureren Ziegelstein-Look imitiert hat.
Mhm.
Und Häuser, die mit roten Ziegelsteinen früher gebaut waren wohl halt eben, hatten wohl den, wie sagt man, dass es halt Reichtum oder Wohlstand quasi, stand halt für Wohlstand. Und so hat man das imitiert, damit man halt auch für wohlhabend angesehen worden ist.
Okay.
Ja? Wurde halt dementsprechend dann vor allem viel in ärmeren, ländlicheren Gegenden benutzt, um halt eben dieses...
Ja, um so zu tun.
Um so zu tun, dass man auch Geld hat.
Okay.
Und es gab aber noch andere praktische Vorteile, und zwar, dass quasi Falunrot Metallsalze enthalten hat, dass das Holz vor Fäulnis, Pilzbefall und Insekten geschützt hat. Ja, die Farbe ist atmungsaktiv, das heißt, sie lässt Feuchtigkeit durch, was bei den Holzhäusern halt eben ja auch besonders wichtig ist. Und sie ist leicht zu erneuern, man muss sie nicht abschleifen, sondern man streicht einfach drüber.
Ja, heftig, da hast du jetzt aber mal richtig einen rausgehauen, Roman.
Ja, ja. Und deswegen ist es vor allem bei diesen klimatischen Bedingungen in Skandinavien mit eben viel Regen, Schnee, Frost und gerade eben bei den Holzhäusern, ja, ein robuster Schutz, der da einfach Sinn macht. Genau.
Okay.
Und so hat sich die Farbe dann aus Schweden auch nach Norwegen und Finnland verbreitet.
Und jetzt ist es einfach eine Tradition, oder?
Ja, ich glaube, es ist in gewisser Weise eine Tradition. Vielleicht sind diese praktischen Gründe, die ich aufgezählt habe, nach wie vor auch relevant. Ich kenne mich jetzt nicht so aus in den Lack, in der Lackbranche und weiß jetzt nicht, ob es mittlerweile andere Lacke gibt, die oder Farben gibt, die quasi dieselben Eigenschaften haben. Aber es ist ja nach wie vor so, dass es halt viele Holzhäuser gibt und dass, ich meine, an den klimatischen Bedingungen hat sich ja nichts geändert. Das heißt, es ist nach wie vor wichtig, dass die Häuser halt entsprechenden Schutz haben.
Okay.
Ja, du machst
danke.
Jetzt hier einen, ich soll auch
danke.
Schneller machen, du hast mich doch gefragt.
Danke für diesen Exkurs.
Ja, gut. Ja, so viel zum zu den roten Häusern in Skandinavien.
Mhm. Okay, was ist dir noch aufgefallen?
Ja, halt viel Wald und Wasser.
Ja.
Gibt's in Norwegen?
Ja, also Wasser, das ist schon echt geil. Man braucht einfach keine Dusche, weil man kann jeden Tag in irgendeinen Fjord hüpfen.
Ja, aber ich spoiler mal kurz. Das ist auch in Nordfinnland noch so. Also.
In Lappland, ja.
Ja, fast noch mehr.
Mehr würde ich jetzt zumindest auch nicht
Wald.
Sagen, aber ja, Wald.
Ja.
Stimmt,
genau.
Ja. Aber das ist schon echt schön, dass überall Wasser ist. Seen, Fjorde, alles.
Ja, also da kann man die Natur schon sehr gut genießen.
Ja, boah, wir hatten noch einen Badeplatz doch irgendwo da auf dem Weg in den Norden. Da sind
Badeplassen.
Badeplassen, ja, da hatten wir irgendwie so das Bedürfnis zu baden und dann hast du da so einen erschnüffelt. Da sind wir mal kurz von der Straße abgebogen zu so einem See.
Das war gut, ja.
Oder Ausläufer von einem Fjord war das. Und da war auch kein Mensch und es war so schön.
Das war auf dem Weg, wo wir quasi, glaube ich, noch von Trondheim nach Nordnorwegen gefahren sind.
Ja,
da hatte sich dann auch schlagartig die Landschaft geändert. Also da wurde dann das plötzlich eben so, ich meine, nach nördlich von Trondheim wird ja Norwegen dann eh relativ schmal.
Mhm.
Und gefühlt gibt's halt dann irgendwann auch nur noch diese eine Straße, die da hochgeht. Und da kommt halt dann, also die Zivilisation wird halt weniger. Also du fährst dann irgendwann gefühlt Ewigkeiten diese Straße entlang und es ist halt nichts mehr. Also keine Ortschaften mehr, vielleicht noch so vereinzelte Häuser und kleine Siedlungen, aber Ortschaften werden dann deutlich weniger und halt viel mehr Natur. Und da haben wir dann eben auch irgendwann mal diesen Platz gefunden, als dann doch irgendwann mal so eine kleine Straße abgezweigt hat, konnte man dann Richtung zu so einem See war das fahren, gell?
Ja, das war nice.
Das war cool, ja. Ja, apropos Natur genießen, was mir auch aufgefallen ist, oder was wir ja erfahren haben über den Rhön, ist, dass die Norweger die Natur schon auch gerne allein genießen.
Ja, genau. Ich habe mit ihm so ein bisschen drüber gesprochen, dass wir auf den ersten Touren, das war ja noch ganz im Süden, irgendwie immer so das Gefühl hatten, dass wir jetzt da nicht so richtig willkommen sind mit dem Bike. Und da hat er gemeint, ja, das stimmt. Also es ist ein bisschen so wie in Bayern oder in Baden-Württemberg, in Deutschland, dass Wanderer da jetzt oft nicht so amused sind. Und dass es aber vielleicht gar nicht immer unbedingt daran liegt, dass man mit einem Mountainbike unterwegs ist, sondern A, dass man generell
stört
weil die NorwegerInnen einfach gern mal allein unterwegs sind und dann halt eher nervt, wenn man Leute trifft und Hallo sagen muss. Und dann kommen MountainbikerInnen ja oft in Gruppen. Und das ist dann halt noch doppelt scheiße.
Das ist noch störender, ja.
Genau. Also wir hatten jetzt auch überhaupt keine schlechten Erfahrungen oder wurden jetzt nicht angepöbelt oder so.
Aber dass jetzt nicht so herzlich zurückgegrüßt wird oder so, das ist schon öfter der Fall.
Oder so wie irgendwie in Spanien oder Frankreich oder Italien, dass du noch von Wanderern eher so angefeuert wirst. So. Das war jetzt nicht so der Fall. Aber wir hatten auch keine schlechten Erlebnisse, ja.
Ja. Genau, also das sollte man oder kann man ja auch im Hinterkopf behalten, dass man Leute dann einfach auch
in Ruhe lässt.
Beziehungsweise tatsächlich, ich glaube, das geht in dieselbe Richtung. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass zum Beispiel das Fliegen mit Drohnen, dass da Leute sehr sensibel drauf reagieren, weil das geht wahrscheinlich in die gleiche Richtung. Du bist halt dann in der Natur und die Leute wollen halt die Natur genießen und ihre Ruhe haben. Und wenn du dann da anfängst, mit Drohnen rumzufliegen, finden die das halt nicht so geil.
Ja.
Was halt stört. War absolut nachvollziehbar, also fair enough. Also da kann man auf jeden Fall auch ein bisschen da Rücksicht nehmen.
Ja.
Dann ist mir aufgefallen, dass O oft wie U ausgesprochen wird. Zum Beispiel
Trondheim, oder wie?
Nee, in Trondheim ist es anders. Da, glaube ich, heißt schon Trondheim und Trondheim hieß ja früher auch Trondheim, aber das ist ein ganz anderes Thema. Zum Beispiel Gol. Die Ortschaft Gol schreibt man G-O-L.
Mhm.
Oder Tromsø spricht man Tromsø. Und schreiben tut man es aber mit O, also genau.
Mhm.
Also es ist nicht immer so, aber es ist oft so, öfter mal so. Ja.
Okay.
Bei, ich glaube sogar, nagelt mich jetzt nicht fest, ich habe es mal eingegeben, Oslo spricht man in Norwegisch nicht Oslo, sondern anders. Ich weiß jetzt nicht mehr.
Oslo?
schaut selber mal nach, aber man spricht das O nicht wie ein O aus, so wie wir es aussprechen.
Okay, das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen.
Ja, siehst du mal, deswegen erzähle ich es dir ja auch.
Ja,
ist ja auch für dich eine Info.
Ja.
das Beste, alkoholfreie Bier. Also das, was wir eigentlich am liebsten getrunken haben.
Uten.
Uten.
Aber also es ist mit Uten. U, nicht mit O.
Ja, das ist mit U. Ich glaube, wenn man was mit U schreibt, dann spricht man es auch U.
Okay.
Ja. Uten heißt auch eigentlich nur ohne.
Ja.
Und
die Marke war auch nicht Uten, oder?
Nee, sondern?
A's.
Mit Doppel-A und Doppel-S. S, A's.
A's Uten.
A's Uten. Also es gibt das A's auch mit und es gibt's auch Uten. Und es gibt's auch als IPA Uten, also ohne.
Also ja, mit genau. Alkohol und ohne Alkohol als IPA oder als normales Bier?
Ja, als normales weiß ich nicht, ob es das IPA auch gibt, aber es gibt es auf jeden Fall mit und ohne. Okay. Und das war das klassisch Uten ohne alkoholfrei. Das war so eigentlich das, was wir am liebsten uns geholt haben.
Ja, stimmt.
Genau.
Ja, was mir noch aufgefallen ist, also zumindest in den Städten, wie in Trondheim, über die Straße gehen als Fußgänger bei Ampeln.
Oh, das wollte ich sagen.
Das war lustig.
Ja.
Irgendwie sind dann immer alle Fußgängerampeln sind gleichzeitig grün, sodass du auch einfach diagonal über die Straße gehen kannst.
Und das wird auch voll so praktiziert. Ja. Also quasi alle vier Ampeln schalten gleichzeitig auf grün. Also Gott sei Dank nur bei den Fußgängern. Und dann kann man auch diagonal über die Straße gehen.
Ja, sehr praktisch.
Die Norweger oder die Skandinavier haben ja schon viele so clevere
Hacks.
Kleine Life-Hacks und das ist eins davon. Also
definitiv.
Der hat mich absolut überzeugt.
Ja. Und dann
ja?
haben wir noch einen Test gemacht. Auf dem Weg, also wir hatten ja 1000 Kilometer Zeit von Trondheim nach Narvik und wir wollten mal andere Campingfahrzeuge und FahrzeugbesitzerInnen testen, ob die auch nett sind.
Ja.
Und haben den Camper-Gruß-Test gemacht.
Also kennt ihr alle den Camper-Gruß? Also ich glaube ja, der ist ja teilweise mehr oder offensichtlich teilweise mehr und teilweise weniger weit verbreitet. Der Camper-Gruß, also wir kannten den hauptsächlich, wir hatten ja früher so einen klassischen Camper, so ein Alkoven-Wohnmobil. Und dieser Camper-Gruß, der ist, glaube ich, vor allem unter klassischen Oldschool-Wohnmobilisten ist das verbreitet. Und es ist einfach, wenn man sich trifft, wenn man sich entgegenkommt auf der Straße, dann hebt man die Hand.
So wie Motorradfahrer.
So wie Motorradfahrer, nur weniger cool. Ja, ein bisschen konservativer. Ja. Und man hebt die Hand und grüßt sich. So, das ist unter Wohnmobilfahrern verbreitet.
Bei uns.
Bei uns. Mich würde jetzt mal interessieren, wie seht ihr das Thema?
Und schätzt
mal, habt ihr einen Take dazu?
Von 50 Grüßen, die wir rausgesendet haben, wie viele zurückkamen.
Und wir haben aber gesendet an ja eigentlich mehr oder weniger an alle, jetzt nicht nur an klassische Wohnmobilfahrer, sondern eben auch an Campervan-Fahrer.
Ja, bei VW-Bussen und so haben wir ausgelassen.
VW-Bussen haben wir ausgelassen. Ab und zu habe ich mal einen gegrüßt, aber nur, wenn er im Voraus deutlich als Camper erkennbar war. Und das ist halt bei so VW-Bussen, ist es oft dann schwierig. Aber ich glaube, ja, normalerweise campt man halt, grüßt man halt von Wohnmobilist zu Wohnmobilist. Und Campervan ist jetzt da eigentlich vielleicht ausgenommen. Aber deswegen würde mich mal interessieren, wie seht ihr das Thema? Wen grüßt man und wen grüßt man nicht? Also wo zieht man die Grenze? Ich meine.
Und sagt, macht man das überhaupt oder ist das total oldschool und out of irgendwas?
Uncool.
Uncool.
Out of coolness. Aber ich finde es, also ich mache das irgendwie gern. Ich freue mich immer, wenn die Leute zurückgrüßen. Und wenn sie nicht grüßen, dann bin ich immer traurig.
Ja, also von 50, die wir gegrüßt haben,
in Norwegen 8 zurückgegrüßt.
Schon
8
wenig.
Von 50. Das
war
ziemlich schlecht.
Also der Roman, der war so traurig. Der hat sich gar nicht mehr eingekriegt. Der wollte dann das Spiel auch nicht mehr aufhören, weil er wollte unbedingt diese Statistik steigern. Aber irgendwann wurde es dann auch, also das war sehr enttäuschend.
Ja. Ich habe da später nochmal angesetzt, tatsächlich. Das hast du vielleicht dann gar nicht mehr so mitbekommen. Ich habe das Ganze in Finnland dann nochmal gemacht.
Heimlich.
Ja, ich habe halt leise gezählt. Ich weiß nicht, ob ich es als heimlich bezeichnen würde, aber ich habe halt leise gezählt und du warst jetzt nicht unbedingt involviert.
Heimliche Campergeruchszählung.
Genau. Ja. Und dann auch nochmal im Baltikum. Und ich habe festgestellt, es gibt da wirklich regionale Unterschiede. Okay. In Finnland, jetzt könnt ihr mal raten, also wir spoilern jetzt mal Finnland. Wie war da so das Campergruß-Verhältnis?
Wie viel hast du denn insgesamt gezählt?
Ich habe da knappe 40 geschafft zu zählen. Ich glaube, es waren irgendwie 38, also knapp unter 40.
10?
Nee.
15?
Nee.
Mehr?
Ja.
Was?
Es waren fast 30.
Was?
Ja.
Okay, das ist
also
heftig.
Es waren 27 oder so von 38. Also deutlich bessere Quote.
Okay. Also sind die wahrscheinlich meisten ausländischen CamperInnen in Finnland eher die Größe.
Ja, genau. Also ich glaube halt einfach, in Norwegen waren halt schon auch viele Norweger.
Die kennen das vielleicht einfach
die kennen
nicht.
Das vielleicht einfach nicht. Bei denen ist das nicht so verbreitet. Und ich habe dann schon versucht, auch mal darauf zu achten, wenn jemand gegrüßt hat, wer das war. Und ich meine, das waren dann halt eher irgendwie Deutsche oder so, die in Norwegen dann zurückgegrüßt haben. Und in Finnland waren schon auch viele Finnen unterwegs. Und vielleicht grüßen die Finnen dann schon wieder mehr.
Und wie war es im Baltikum?
Man muss aber auch dazu sagen, dass es ja in Finnland viel, viel weniger Menschen gibt.
Das stimmt.
Wie viel gibt's denn? Du hast mal recherchiert.
Waren es 5 oder 6 Millionen oder so?
Also wenig. Also so viel wie im Großraum München.
Ja.
Oder?
Korrekt.
Ja. Das ist nicht so viel. Also man kennt sich in Finnland. Und deswegen grüßt man sich natürlich auch.
Ja, wie war es im Baltikum?
Im Baltikum war es dann, da muss ich mal hier meine Baltikum-Statistik aufmachen.
Hast du Strichliste geführt während dem Fahren oder wie?
Ja, in Gedanken. Im Baltikum habe ich tatsächlich nicht so viele mehr geschafft, weil wir da auch gar nicht so viele gesehen haben. Also wir sind da ja dann auch, irgendwann gab es dann wieder Autobahnen und so weiter. Und es waren, ich habe 15 gezählt.
Mhm.
Jetzt darfst du mal raten.
3. 2. Oh, okay, ja.
Also klar, man kann jetzt diese Statistiken nicht so hundertprozentig miteinander vergleichen und so eine Hochrechnung funktioniert wahrscheinlich auch nur bedingt. Aber es ist, glaube ich, schon sehr eindeutig.
Ja, okay. Also wenn ihr Bock habt, macht mal den Test und sagt uns, in welchem Land wie viele Camper zurückgegrüßt haben.
Und wie ihr zu dem Thema überhaupt steht. Ja, Campergruß, ja oder nein? Und wenn ja, wen? Also ich habe mir vorgenommen, ich grüße jetzt in Zukunft alle, auch VW-Busse, sofern sie als Camper eindeutig zu identifizieren sind.
Okay.
Ja.
Ja.
Gut.
Nett von dir.
Also seid nett, grüßt. Ja, ach so. Und die elektrischen Fähren, die sind mir auch noch positiv aufgefallen in Norwegen.
Die waren eigentlich fast alle.
Fast alle elektrisch.
Elektrisch, ja.
Ja, das fand ich schon irgendwie cool.
Ja. Also diese, die halt so auf den Fjorden, die Fjordfähren,
genau.
So öffentliche Verkehrsmittelfähren von über die Fjorde, ja. Das war sehr angenehm, ja. Man hört dann da halt auch gar nichts.
Das stimmt.
Außer so ein bisschen so ein.
Genau so. Wie hört sich's an?
Wie halt so ein Elektroauto.
Wie? Okay.
Und wir haben ein bisschen gefallen auch an diesem Elektroauto, das wir, als unser Van kaputt war, bekommen haben als Leihwagen.
Wer hat das gemacht?
Ich fand das irgendwie schon ganz nice. Also
die
Infrastruktur für Elektrofahrzeuge ist halt auch enorm in Norwegen.
Ja. In Finnland wieder gar nicht mehr so.
Nee.
Also es war schon sehr auffällig.
Ja, aber in Finnland fährst du halt auch erstmal 3 Stunden zum nächsten Supermarkt. Das ist ja vielleicht einfach unpraktisch.
Also es hat sich viel verändert, als wir in Finnland angekommen sind. Da war plötzlich alles irgendwie anders.
Ja.
Was war denn? Also wir sind da Norwegen rausgefahren und dann waren wir plötzlich in Finnland oder sind halt da über die Grenze. Man kann sich das so vorstellen, offene Grenze, also keine Kontrolle, nix. Es gab zwar eine Zollstelle, also es war eine Landstraße im Endeffekt. Und dann plötzlich im Wald hast du dann da so eine Zollstelle, da war aber auch niemand.
Doch.
Wer war da?
Da waren die Rentiere.
Korrekt.
Wir haben...
Aber ordnungsgemäß auf der finnischen Seite.
Genau. Wir haben in Norwegen wirklich wochenlang darauf gehofft, Elche zu sehen. Und wir haben keinen einzigen gesehen.
Ja.
Und dann fahren wir über die Grenze und noch an der Zollstation war so eine ganze Horde Rentiere, die halt da so über den Parkplatz gestreunert sind und Essensreste gesucht haben.
Und die Viecher sind echt lustig. Also die sind überhaupt nicht scheu. Null. Also jetzt, man kann es überhaupt nicht vergleichen mit Rehen oder so. Die sind, die laufen da einfach auf der Straße rum. Die stehen auch einfach mitten im Weg und die interessiert es auch nicht, wenn jemand kommt. Also die haben so, machen so ein bisschen einen doofen Eindruck. Aber irgendwie auch sehr entspannt und cool. Und
die waren überall, also wir haben so viele gesehen. Ich habe jetzt nicht gezählt, aber es waren bestimmt 60, 70, keine Ahnung. Wir haben ultra viele gesehen. Und die sind dann immer so aus dem Wald gehuscht auf die Straße, sind dann auf der Straße stehen geblieben, glotzen dich irgendwie an und denken sich, warum fährst du nicht vorbei?
Manche sind auch so die Straße einfach lang gejoggt. Getrabt in beide Richtungen. So.
Also,
und dann wirst du auch immer wieder gewarnt von entgegenkommendem Verkehr. Also da wirst du nicht vor Blitzern gewarnt, weil da gibt es eigentlich, glaube ich, keine. Zumindest oben in Lappland nicht. Aber es gibt halt eben Rentiere und ja, dann, wenn halt eins auf der Straße läuft mal wieder, dann kriegst du halt Lichthupe, dass du weißt, Achtung, da ist wieder ein Rentier.
Ja,
das Gute ist, dunkel wird es eh nicht. Also du siehst ja eigentlich immer was. Das ist eigentlich immer hell, auch spät abends noch.
Ja, ansonsten ist Autofahren im Lappland, also es ist an sich super entspannt, weil da ist halt jetzt auch nicht so viel los und so. Gleichzeitig ist es auch ein bisschen anstrengend, weil so, es verändert sich halt nichts. Also da ist so eine unglaubliche Weite der Landschaft. Es ist so ganz sanft, hügelig und es ist total schön. Also gerade diese Weite ist total schön. Aber zum Autofahren auch so ein bisschen anstrengend, weil es halt irgendwie so immer gleich ist und man nicht so viel zu tun hat.
Man sieht ja diese Weite auch nicht immer, ja, weil oft, also Weite in dem Sinne, dass es ist halt überall Wald. Also du hast diese...
Wald, Seen und eine Straße.
Genau, du hast gefühlt diese eine Straße und du fährst, also wir sind stundenlang diese eine Straße gefahren und es gab keinen Abzweig. Also... Es gab nur diese eine Straße für mehrere hundert Kilometer und es war halt, ist eine Landstraße. Eine gute Landstraße mit keinen engen Kurven, wo man schon zügig fahren kann. Also das fand ich ganz angenehm. Man kommt eigentlich ganz gut vorwärts. Und mir hat's aber echt sehr gut gefallen, weil es irgendwie so entspannt war. Das war so beruhigend. Man hat immer mal wieder hat man mal ein bisschen was gesehen und Ausblick gehabt, wenn man mal quasi eben oben über die Hügel drüber gefahren ist. Ansonsten fährst du halt einfach im Wald, weil rechts und links von der Straße gehen halt straight einfach die Bäume hoch. Du hast dort auch keine Felder oder so, keine freien Flächen, außer halt eben die Seen, die dann in den Wäldern drin liegen. Also es ist schon, also ich finde eine sehr coole Landschaft so zum Durchreisen. Also mir hat's, ich fand's überhaupt nicht anstrengend tatsächlich. Ich fand's eher angenehm und beruhigend und eben auch gut zu fahren, weil in Norwegen hast du dann oft halt engere Straßen, dann ist oft wieder irgendwie nur 70 oder 80 und in Lappland konnte man, glaube ich, es war oft 100.
Mhm.
Und diese 100 konntest du halt dann auch fahren, weil du einfach keine engeren Kurven hattest, wo du wieder abbremsen musstest und nix. Und vor allem hattest du halt auch null Verkehr. Also es war irgendwie ganz angenehm. Also mir hat's echt gut gefallen.
Ja, also auch so Übernachtungsplätze kann man da schon richtig schöne finden an den Seen und Flüssen. Und was da ganz oft war, dass... Es gab dann halt so Abzweige, so kleine Feldwegabzweige von der Hauptstraße, die dann irgendwie zum See oder zum Fluss geführt hat. Und an den Flüssen waren dann Feuerstellen, so Verschläge mit Feuerholz und so weiter, da war dann quasi alles schon da. Du musstest einfach nur parken und konntest hier dein Feuerchen machen und da echt einen chilligen Abend am See oder am Fluss verbringen.
Und
halt irgendwo im Nirgendwo und einfach immer Feuerholz und alles da. Keine Ahnung, wer das macht.
Ja, vor allem.
Wer das da hinbringt.
Vor allem, da standen eigentlich überall immer verhältnismäßig viele Autos. Also verhältnismäßig viel dafür, dass halt auf den Straßen eigentlich so gut wie keiner unterwegs war. Und es teilweise ja auch spät abends schon war, irgendwie um 11 oder so.
Mhm.
Und trotzdem halt auch jetzt nicht nur Camper, sondern halt auch PKWs, wo man sich dachte, okay,
wo sind die Menschen dazu?
Was machen die hier? Erstens mal, wo sind die Menschen dazu jetzt um die Uhrzeit? Und was machen die jetzt hier? Weil bis nach Hause oder bis in die nächste Zivilisation muss er erstmal irgendwie stundenlang fahren. Und eben auch sowas wie Ortschaften gab's halt echt
fast gar nicht. Also bis Rovaniemi, das war dann eigentlich die erste größere Ort oder Stadt. Und bis dahin war eigentlich nichts. Ab und an kommt dann mal eine Tankstelle.
So eine Siedlung kann man irgendwie.
Ja, Siedlung. Also vielleicht drei Häuser, die Tankstelle mit einem Shop und der Shop ist wie so ein Tante-Emma-Laden in vielleicht ein bisschen größer.
Wo es alles gibt.
Ja, genau. Das ist dann so Supermarkt, Tankstelle, Baumarkt,
Bistro,
Café, Restaurant, alles in einem.
Ja.
Also es sieht eigentlich total schäbig aus.
Es ist vollgestopft bis oben hin. Also da gibt es alles, Angeln, Köder, frisches Obst und Gemüse kannst du da dann kaufen.
Ja. Und das sind dann aber auch schon so die Treffpunkte für die Locals.
Ja, voll. Ja. Also auch irgendwie witzig.
Ja.
Ganz anders.
Ja.
Ja.
Ich überlege so, also es gibt schon noch echt einiges zu Finnland zu erzählen und ich habe so das Gefühl, dass wir es in dieser Folge gar nicht mehr alles unterbringen.
Das stimmt, das tun wir auch nicht.
Deswegen würde ich vorschlagen.
Ja, ich weiß, was du sagen willst und ich werde dir zustimmen.
Aber
ich möchte vielleicht nochmal kurz, weil wir schon vorhin so ein bisschen was Allgemeines gesagt haben, möchte ich da nochmal was ergänzen und zwar Saunieren in Skandinavien.
Mhm. Also jetzt nicht Finnland, sondern generell.
Generell Skandinavien. Wir haben festgestellt, dass das Saunieren in Skandinavien
anders ist,
wie man sich das vorstellt, dass es ist oder wie wir es halt eben aus Deutschland kennen. Also in Skandinavien wird nicht nackt sauniert.
Das ist schon mal ein grundlegender Unterschied.
Ja, das ist ein grundlegender Unterschied und das habe ich nicht erwartet, oder?
Ich habe es auch nicht erwartet, aber man hört ja immer so, dass auch in Finnland zum Beispiel auch so wichtige Geschäftstermine irgendwie in der Sauna abgehalten werden und so. Dann habe ich mir schon gedacht, dass es vielleicht irgendwie seltsam ist, wenn man sich dann irgendwie mit, keine Ahnung, GeschäftspartnerInnen nackt in der Sauna trifft und irgendwelche wichtigen Verträge aushandelt oder so.
Naja, man kann ja auch das Handtuch umgebunden lassen. So, ich meine,
das stimmt, aber jetzt weiß ich's. Also man geht einfach mit Bikini und Badehose oder Badeanzug in die Sauna und man legt auch kein Handtuch drunter.
Stimmt. Man lädt
die
kein Handtuch.
Die setzen sich einfach so dahin.
Das haben wir am Anfang auch immer gemacht und haben uns gedacht, hey, die nehmen alle keine Handtücher mit und haben schon überlegt, ob wir sie jetzt belehren.
Ja. Wir waren auch einmal im Hotel und haben uns dann gewundert, dass es auch da keine Handtücher und Bademäntel und so für die Sauna gibt. Und die haben dann gesagt, ja, einfach das Duschhandtuch mitnehmen. Und die anderen Leute in der Sauna, die hatten aber nicht mal ein Handtuch dabei. Die sind einfach aus der Umkleide in ihrem Badeanzug oder Badehose, dann in die Sauna, dann in den Pool und in den Whirlpool und dann sind sie wieder gegangen. Die haben sich nicht einmal irgendwie abgetrocknet oder so.
Stimmt. Auch vorm Saunagang dann geduscht und direkt nass in die Sauna.
Genau.
Das finde ich irgendwie auch ganz komisch.
Ja.
Aber ja, so ist es auf jeden Fall. Mhm. Und eine finnische Sauna ist auch nicht zwangsweise so, wie man sich eine finnische Sauna bei uns vorstellt. Also so eine finnische Sauna ist ja bei uns eigentlich immer aus Holz und am besten so diese dicken Baumstämme, diese so Blockhaus-Bau-Style, oder? Weißt du, wie ich meine?
Und extrem heiß.
Und extrem heiß, ja. Und das ist auch nicht unbedingt so. Also wir hatten eine finnische Sauna, die hieß finnische Sauna. Wahrscheinlich
traditionell finnische Sauna.
Sie war aber halt auch in Finnland und wahrscheinlich ist einfach jede Sauna in Finnland eine finnische Sauna. Auf jeden Fall hatten die zum Beispiel so Steinbänke. Also da war gar kein Holz drin.
Ja, und die war auch nicht so heiß.
Die war auch nicht so heiß, ja, die war eher feucht. Naja, also es ist auf jeden Fall anders. Bisschen anders.
Aber schön.
Aber sehr schön, ja.
Und es gibt halt auch oft so Saunen in Städten, direkt am Wasser, am Fjord oder am See. Die gehören halt einfach irgendwie so dazu, die Saunen.
Ja.
Das ist schon cool.
Voll.
Ja. Okay.
Gut. Dann würde ich
müssen
sagen,
wir euch jetzt vertrösten. Nächste Woche geht's weiter in Lappland. Wir fahren
Husky-Rollschlitten.
Genau, Rollschlitten mit Huskies, besuchen eine Husky-Farm. Wir waren beim Weihnachtsmann.
Oh ja.
Im
das
Weihnachtsmanndorf und auch direkt beim Weihnachtsmann. Mhm.
Das war ein Erlebnis.
Das war auf jeden Fall ein Erlebnis.
Und wir waren biken.
Genau, im Levi Bikepark und im Sjöte Bikepark.
Zwei finnische Bikeparks.
Ja.
Ja.
Der Rest von, und in Helsinki waren wir noch.
Genau, da haben wir noch einen Stopp gemacht. Ja, und dann dazu mehr in der nächsten Folge und zur weiteren Heimreise.
Übers Baltikum.
Schaltet wieder ein, bleibt dabei und wir hören uns.
Campergruß.
Campergruß geht raus. Wir hören uns nächste Woche.
Bis dann, ciao.
Ciao, ciao.